Liebe Zuhörer, wie hätten Sie wohl reagiert? Hätten Sie überhaupt reagiert? Es geschah an einer U-Bahn-Station in Washington D.C. an einem Morgen im Januar. Da holt ein Geiger sein Instrument aus dem Kasten. Er spielt dort zunächst 6 großartige Stücke von Johann Sebastian Bach. In einer knappen Stunde kommen 2000 Menschen etwa dort vorbei, die meisten wohl auf dem Weg zur Arbeit. Erst nach 3 Minuten merkt ein erster Passant, dass da Musik gespielt wird, verzögert seine Schritte für ein paar Sekunden, um dann schnell den Gang zur Arbeit fortzusetzen. 4 Minuten später, der Musiker bekommt seinen ersten Dollar. Eine Frau wirft ihn in den Geigenkasten, jedoch ohne ihr Tempo zu verringern. 6 Minuten später, ein junger Mann lehnt sich gegen die Wand, um zuzuhören, aber sieht dann auf seine Uhr und geht schnell weiter. 10 Minuten später, ein 3-jähriger Junge bleibt stehen, die Mutter zieht ihn fort. Er bleibt erneut stehen, die Mutter treibt ihn an. Mehrere Kinder verhalten sich so, aber alle Eltern ausnahmslos treiben sie weiter. Bilanz, nach 45 Minuten, in denen der Musiker nonstop spielte, nur 6 Menschen bleiben stehen und hören kurze Zeit zu. 45 Minuten, circa 20 geben Geld und gehen in gleichem Tempo weiter. Gesamteinnahme 32 Dollar. Nach einer Stunde schließlich beendet der Musiker seine Darbietung. Es ist wieder still, keiner applaudiert. Was offensichtlich außer einem einzigen keiner mitbekam. Der Mann spielte einige der kompliziertesten Violinstücke von Johann Sebastian Bach auf einer Violine, die allein 3,5 Millionen Dollar wert ist. Bei dem Musiker handelte es sich um Joshua Bell, einen der wohl berühmtesten Violinisten der Gegenwart. 2 Tage vorher hatte er vor ausverkauftem Haus in Boston gespielt mit Eintrittskarten von einem Durchschnittspreis von etwa 100 Dollar pro Ticket. Hier in der U-Bahn spielte Joshua Bell inkognito, versteckt hinter einer großen Mütze. Auftraggeber dieses Experiments war die Washington Post gewesen. Was hätten Sie gemacht? Es war alles vorhanden, was man zum Kunstgenuss brauchte. Sogar kostenlos zugänglich, angeboten wie auf einem silbernen Tablett dort in der U-Bahn-Station. Und trotzdem haben es die meisten Washingtoner, die vorbeikamen, verpasst an diesem Morgen. Warum? Könnte es sein, dass uns mit Weihnachten diesmal dasselbe passiert, dass wir einfach dran vorbeigehen, weiterlaufen. Vielleicht werfen wir mal 2 Dollars ein bei irgendeiner weihnachtlichen Sammlung für Bedürftige, also 2 Euros, aber wir laufen weiter, wie wir es eben gewohnt sind und wir bekommen nicht wirklich mit, was da gespielt wird. Das ist unsere Frage heute Morgen. Weihnachten, Tradition oder Faszination? Dieser Titel stand ja auch über unseren Einladungsflyern. Tradition oder Faszination? Welche der beiden Seiten würden Sie für sich ankreuzen, wenn Sie Ihre momentane Stimmung beschreiben sollten? Wodurch wird Ihr Weihnachten besser beschrieben? Tradition oder Faszination? Also Tradition ist ja gar nicht so schlecht. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben uns da zu Hause doch auch eine ganze Reihe von Traditionen zugelegt. Aber wir haben uns, denke ich, auch alle mit unseren Traditionen eine gewisse Routine zugelegt. Jedes Jahr die gleiche Lichterkette, jedes Jahr die Weihnachtsfeier mit der Firma beim Stammgriechen um die Ecke. Jedes Jahr der gleiche Weihnachtsmarkt in der City, das gleiche Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Jedes Jahr die gleiche Überlegung, ob nun Grünkohl mit Bregenwurst oder doch lieber Weihnachtsgans am Heiligabend. Traditionen haben viel für sich, aber kann uns das noch faszinieren? Oder ist es nur nette Routine? Wie oft haben Sie wohl in diesem Jahr schon den Spruch gehört, die richtige Stimmung kommt bei mir nicht auf? Faszination ist etwas anderes. Faszination, das bedeutet, ich halte den Atem an. Ich bleibe plötzlich stehen. Ich höre angestrengt hin, ich lausche, ich stelle mich auf die Zehenspitzen, um alles genau zu sehen. Alles andere um mich herum verschwimmt in ein diffuses Dunkel, weil ich nur noch dorthin schaue, um es unbedingt mitzubekommen. Ich bin angezogen, ich bin berührt, ich bin fasziniert. Hat Weihnachten das Zeug, uns zu faszinieren? Wissen Sie, das war beim allerersten Weihnachten schon genau die gleiche Frage. Es gibt eine Kurzfassung der ersten Weihnachtsgeschichte damals. Die erinnert mich fatal an das U-Bahn-Konzert von Joshua Bell. Diese Kurzfassung steht im Johannesevangelium, Kapitel 1. Da schreibt der Apostel, er, also Jesus, kam in sein Eigentum. Er kam zu seinen Leuten und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die guckten nicht mal hin. Er spielte sich die Seele aus dem Leib und die Leute liefen einfach weiter. Okay, nicht alle haben so reagiert, aber die meisten. Und Gott hatte das von Anfang an ganz nüchtern im Blick. Und deswegen hat Gott 30 Jahre später, als sein Sohn dann in die Öffentlichkeit trat, dafür gesorgt, dass alle es eigentlich mitbekommen mussten. Und jetzt würden jene drei dicht gepackten Jahre beginnen, jene drei Jahre, von denen die Evangelien berichten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, jene drei Jahre, in denen Jesus Christus die Welt stärker verändern sollte als jeder andere Mensch vor ihm und nach ihm. Das ist so ziemlich das einhellige Urteil vieler Historiker, Arnold Toynbee etwa, der berühmte britische Universalhistoriker, gestorben 1975, schreibt es als Bilanz seiner Weltgeschichte so. Er sagt, der eine bleibt, und damit meint er Jesus, der eine bleibt, die vielen gehen. Und Toynbee zeigt ganz klar, keiner hat der Geschichte so seinen Stempel aufgedrückt wie Jesus Christus. Oder denken Sie an das Statement von Kaiser Napoleon, an diese berühmten Worte, wo er sagt, alles an Christus erstaunt mich, sein Feuer beeindruckt mich tief, seine Willenskraft beschämt mich. Zwischen ihm und wem immer auf der Welt gibt es keinen Vergleich. Er ist wahrhaft einzig. Ich suche vergeblich in der Geschichte etwas, das Jesus gleich ist oder dem Evangelium auch nur nahe kommt. Zitat Ende, Napoleon. Und trotzdem kann man sogar damals, als Jesus auf die Erde kommt, ihn verpassen und einfach weitergehen, wie viel mehr heute. Und schauen Sie, deshalb hat Gott alles getan, um den Leuten zu helfen, dass sie ihn nicht verpassen. Und dazu hat er einen Mann vorausgeschickt. Einen Mann, der etwa zeitgleich mit Jesus geboren worden war, wenn auch unter anderen Umständen. Und dieser eine Mann, der hatte nur eine einzige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen Jesus nicht verpassen. Und darum kann dieser Mann uns heute möglicherweise helfen. Wenn wir auch nochmal auf diesen Mann hören, dass wir möglicherweise Jesus nicht verpassen. Sein Name Johannes der Täufer, wenn man die historischen Quellen über ihn liest, dann wird schnell klar, dass dieser Mann die Leute damals wirklich fasziniert hat. Und Sie haben eine solche Quelle vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel aus dem Evangelium von Matthäus. Matthäus war einer von Jesu Begleitern, von Jesu Jüngern. Matthäus hatte Johannes den Täufer noch persönlich kennengelernt. Matthäus schreibt hier also als Zeitzeuge. Und wir fragen, was hat eigentlich die Faszination von Jesus ausgemacht? Und wodurch konnte Johannes der Täufer diese Faszination gewissermaßen inspirieren? Und dazu drei Beobachtungen. Das erste Stichwort ist Provokation. Faszination entsteht durch Provokation. Die Predigten, also diese öffentlichen Reden von Johannes dem Täufer, sind eine einzige Provokation. Sie wissen, das Wort kommt aus dem Lateinischen, provocare, und man kann das übersetzen mit herausfordern oder auch hervorrufen, provocare, jemandem gewissermaßen aus seinem Schlupfloch, aus seiner Deckung, aus seinem Eingeschlafensein herausrufen, hervorrufen, und genau das hat Johannes gemacht, Provokation. Und die Provokation, wenn Sie hinschauen, die beginnt schon mit dem Ort. In der Wüste. Also Johannes predigt nicht auf dem Tempelplatz von Jerusalem, nicht in einer der vielen Synagogen des Landes, sondern weit draußen in der Wüste Judäa. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. Man nimmt an, dass er wahrscheinlich am Jordantal nördlich vom Toten Meer aufgetreten ist. Irgendwo in der Nähe von Jericho, dort gab es 7 Quellen, vielleicht in diesem Wadi el-Shara im östlichen Jordantal. Hier führte ein Weg von Jerusalem ins Ostjordanland, da kamen also viele Leute vorbei. Hier herrschte reger Verkehr, hier ist auch ein Quellbach, der von Osten in den Jordan mündet und für den Wasservorrat sorgt. Also das wird wahrscheinlich die Stelle gewesen sein, wo er die größte Zeit über gewirkt hat. Und nun ist spannend, schon 700 Jahre vorher, mehr als 700 Jahre vorher, hatte der Prophet Jesaja diese Aktion angekündigt. Jesaja schreibt im 40. Kapitel, Vers 3, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. So hat es der Prophet geschrieben. Und Matthäus 3, Vers 3, Sie sehen das hier, zitiert genau diese Stelle. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der da spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Pfade eben. Jesaja war wie eine Beglaubigungsurkunde für den Täufer und wird hier zitiert. Und Johannes weiß, wenn das stimmt und einige Leute beginnen das zu kapieren, dann müssen wir uns warm anziehen. Bereitet den Weg des Herrn, macht die Pfade eben, denn jetzt in den kommenden Wochen, da wird der lebendige Gott in einer Weise in die Geschichte eingreifen, da wird der, dem wir unser Leben verdanken, in einer Weise uns nahe kommen, wie das bisher noch nie geschehen ist. Aber warum ausgerechnet in der Wüste? Nun, Wüste, das stand zunächst mal für Konzentration. In der Wüste gab es keine Ablenkung. In der Wüste, da gab es nur Steine und Sand oder Steppe. Hier in der Wüste mussten sich alle konzentrieren auf die Stimme des Rufers in der Wüste. Daher haben wir diesen Ausdruck heute noch. Und damit will Johannes sagen, wenn Gott kommt, dann ist Konzentration gefordert. Dann musst du genau hinhören. Dann kannst du das mit Gott nicht irgendwie im Vorbeigehen regeln und klären, sondern dann musst du stehen bleiben, dann kannst du nicht mehr ausweichen. Wüste heißt Konzentration. Und Wüste bedeutet aber auch Trennung und eine gewisse Einsamkeit. Wer in die Wüste ging, der musste sein übriges Leben in der Stadt oder in seinem Dorf hinter sich lassen. Der musste es zurücklassen. Und Johannes sagt damit, Leute, ihr müsst in die Wüste kommen und ihr müsst euer altes Leben mal zurücklassen und auf den Prüfstand stellen. Wer Gott wirklich begegnen will, der muss sich herauswagen aus seiner behausten Sicherheit. Wenn Gott kommt und dich ruft, dann kannst du nicht einfach weiter stur so weiterleben, wie du bisher gelebt hast. Dann wird er dein Leben ganz schön durcheinander wirbeln. Wenn Gott wirklich kommt und dir wirklich nahe kommt, dann wirst du dich möglicherweise von manchem trennen müssen, was dir bis dahin lieb und teuer war, weil es einfach zu einem Leben mit Gott nicht passt. Aber es lohnt sich. Denn die Wüste steht nicht nur für Konzentration und nicht nur für Trennung, sondern die Wüste steht auch für Freiheit. Wer wusste das besser als die Israeliten, als sie mehr als 1000 Jahre vorher befreit wurden, im berühmten Exodus rauskamen aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, wo sie wirklich geknechtet worden waren in Ägypten. Da hat Gott sie rausgeführt und er hat sie wohin zunächst gerufen? In die Wüste. Der Weg in die Freiheit führt über die Wüste. Let my people go. Und so ist dieser Ruf in die Wüste Diagnose und Therapie zugleich. Der Ruf in die Wüste sagt, du Mensch, du brauchst einen Neustart. Du musst einiges ändern. Du musst neu anfangen, wenn Gott kommt, weil du gefangen bist in deinem alten Leben. Aber Gott gibt dir die Chance. Gott gibt dir die Chance, nochmal neu anzufangen. Es gibt einen zweiten Exodus. Es gibt einen Weg heraus aus der Knechtschaft und den Fesseln deines alten Lebens. Schon der Ort also. Provokation pur. Ganz zu schweigen von dem Typen. Vers 4. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speisen waren Heuschrecken und wilder Honig. Also dieser Typ war alles andere als aalglatt, der war nicht diplomatisch angepasst. Den merkte man an, der lebte ganz für seine Botschaft, der widmete sich total seinem Auftrag, der ließ sich auch nicht von irgendwelchem Luxus ablenken. Schon diese ganze Erscheinung zwang eigentlich zum Zuhören, weil der so auffiel. Und die Leute, die das Alte Testament kannten, die erinnerten sich bei Johannes an den alten Propheten Elia. Das war einer der berühmtesten Propheten Israels gewesen. Der hatte auch so einen einfachen Ledergürtel um die Hüften getragen. Das Gewand aus Kamelhaaren, das war sehr stabil. Also das war eher Arbeitskleidung. Das zeugte nicht gerade von einem aufwendigen Lebensstil. Kamelhaare besonders galten als besonders haltbar, als langlebig. Der braucht also nicht so häufig bei Woolworths sich einen neuen Mantel zu besorgen. Und wenn Sie sich diesen Mann anschauen, dann wirkt er auf den ersten Blick, ja, wir würden vielleicht sagen, ziemlich ökomäßig. Ja? Auch die Ernährung passte zu der Umgebung, wo er lebte. Heuschrecken, die waren im Alten Testament ausdrücklich zum Verzehr erlaubt. Die galten als reine Tiere in Israel. Und Honig gab es im Jordangebiet dort in Hülle und Fülle und in bester Qualität. Und davon lebte der so. Also der unterschied sich wirklich auffällig vom religiösen Establishment, dieser Johannes. Und das war erstmal ein Glaubwürdigkeitsbonus. Da haben sie gesagt, einer, der so auftritt, einer, der so lebt, der wird nicht uns in erster Linie hier als Spender in die Wüste locken, um sich sein eigenes Leben zu erleichtern. Aber noch viel provozierender als der Ort und das äußere Auftreten als dieser Typ war die Botschaft dieses Mannes. Denn mit dem, was er sagte, das war das eigentlich Provokative, da outete er sich, ja, wir würden vielleicht heute sagen, als Radikalinski. Sie finden das zusammengefasst in Vers 2. Das ist sozusagen das Pressestatement, das ist die Kurzfassung seiner Predigt dort. Er sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Da ist es zusammengefasst. Und dieses Wort, was da steht, tut Buße, kann man übersetzen mit bekehrt euch. Das ist eines der auffälligsten Wörter im Neuen Testament, kommt dort ganz oft vor. Das ist ein sehr radikales Wort, bekehrt euch. Das heißt auf Deutsch, ändert die Richtung eures Lebens um 180 Grad. Und man fragt sich, was war an dieser Predigt so neu? Auch im etablierten Judentum jener Zeit gab es ja so etwas wie eine Bußpredigt. Da wurde den Leuten auch gesagt, ja, ihr müsst euch moralisch verbessern. Da wurden etliche ethische Forderungen aufgestellt. Da wurde dem Einzelnen gesagt, du musst an dieser oder jener Stelle deines Lebens etwas reparieren. Du musst etwas frommer werden, etwas ernsthafter. So moralische Reparaturen sind angesagt. Wir kennen ja solche Predigten. Seid friedlicher miteinander, spendet mehr, sorgt euch um den Frieden in der Welt und lebt anständig. So, das kannten die Leute. Aber das war für Johannes viel zu harmlos. Er war eher wie einer der Propheten des Alten Testaments, wie die Hesekiels, Jesajas, Jeremias. Denn er sagt, ihr braucht ein neues Herz. Kehrt um zu 180 Grad, verlasst euer altes Leben, es geht so nicht weiter. Wenn Gott kommt, dann kommt ihr damit nicht durch. Und das erklärt auch, warum er das ausgerechnet jetzt predigt. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, sagt er. Gott kommt jetzt der Welt so nah, wie das nie zuvor passiert war. Er hat ja über die Jahrhunderte hinweg seine Propheten geschickt, aber jetzt kommt er selbst persönlich in diesem Jesus, in seinem Sohn. Und je deutlicher der allmächtige Schöpfer sich seinen Geschöpfen zeigt, je intensiver er sich ihnen zuwendet, je näher er an uns herankommt, tja, desto mehr kommen wir in Zugzwang. Ist doch klar, desto größer ist unsere Verantwortung, auf Gott zu antworten. Wir können ihn uns nicht mehr vom Halse halten. Wir können uns nicht mehr wegducken in unserer Harmlosigkeit. Je näher Gott uns kommt, umso weniger können wir ausweichen. Das hat übrigens Paulus dann Jahre später, nachdem er sich bekehrt hatte, auch so gesagt auf dem Areopag in Athen in seiner großen Rede vor den Philosophen dort und denen, die öffentliche Diskussion suchten. Da sagt Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 30, nun hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Das gleiche Wort wieder. Jetzt ist er wirklich gekommen. Jetzt ist er durch Jesus auf der Matte der Weltgeschichte wirklich angetreten und damit auch auf der Matte deines Lebens. Und natürlich haben viele der Leute gefragt, wenn ich zugeben soll, dass ich auf einem falschen Weg bin, was soll denn so falsch an meinem bisherigen Leben gewesen sein? Ich kenne viele Leute, da könnte ich viel mehr Falsches finden als an meinem Leben. Nun, richtig oder falsch? Sie wissen, das liegt ja immer am Maßstab, den ich anlege. Also wenn Sie in England Auto fahren, wo der Linksverkehr gilt, dann wäre Rechtsfahren falsch. Und umgekehrt, wenn Sie in Deutschland Auto fahren, glücklicherweise, wäre Linksfahren falsch. Und bei Gott im Himmelreich gilt eben, was Gottes Anspruch ist, was Gott sagt, so, das ist die Wahrheit. Und Gott hat uns da nicht im Unklaren gelassen. Er hat das sehr genau definiert, sehr genau benannt, zum Beispiel in diesem Gebot, das Jesus zusammengefasst hat. Du sollst Gott, deinen Herrn, im Matthäus-Evangelium steht das, Matthäus 22, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das gilt. Das heißt, du sollst so leben, dass der Schöpfer, dem du dein Leben verdankst, die Mitte deines Lebens ist. dass um ihn dein Leben kreist, dass er die Prioritäten bestimmt, dass du ihm in erster Linie dienst, dass du nach seinem Willen fragst bei den einzelnen Entscheidungen, die du triffst, dass du dir bewusst bist, dass er einen Anspruch hat auf dein Leben, auf deinen Gehorsam, auf deine Treue, auf deine Zuwendung, auf deine Anbetung. Das gilt bei Gott. Nicht England, nicht Deutschland, sondern Himmelreich, steht in Vers 2. Du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen. Und mit deinem ganzen Verstand. Und das heißt, er beansprucht, der Mittelpunkt deines Lebens zu sein, nicht weniger. Und wenn Gott der Mittelpunkt deines Lebens wird, sagt Jesus, dann hat das massive Konsequenzen, auch dafür, wie du mit deinen Zeitgenossen umgehst. Dann kannst du deine Zeitgenossen auch nicht mehr übers Ohr hauen. Dann kannst du sie nicht egoistisch als Erfüllungsgehilfen deiner Gier nur noch benutzen. Dann wird das dein Verhältnis zu deinen Zeitgenossen massiv und nachhaltig ändern, wenn Gott die Mitte deines Lebens wird, wenn er dorthin kommt, in deiner Existenz, in deinem Herzen, wo zu sein er beansprucht. Und offensichtlich passiert es wirklich, dass viele Hörer in ihrem Gewissen getroffen wurden, dass sie innehielten und dass sie fragten, kann es sein, dass der Recht hat, der Typ? Er sieht ja ein bisschen verrückt aus und das ist ja ziemlich ungewöhnlich, diese Aktion hier. Aber kann es sein, dass er recht hat? Kann es sein, dass möglicherweise aus seinen Worten Gott zu mir spricht? Kann es wirklich sein, dass in meinem Verhältnis zu dem, an dem sich alles entscheidet, sich etwas ändern muss? Kann das wirklich sein? Faszination entsteht durch Provokation und auf die Provokation folgt hier die Reaktion. Das ist das zweite Stichwort, Reaktion. Faszination bewirkt eine Reaktion und das sehen Sie in den Versen 5 bis 6. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa, also es gab eine richtige Bewegung dort und das ganze umliegende Gebiet des Jordan, also nicht das umliegende Gebiet zog heraus, sondern viele Menschen, die dort lebten. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Also da passiert was. Dann steht Bewegung, Reaktion. Das ist das Zweite. Es gab sicherlich etliche, die haben ihn als Scharlatan beschimpft. Die haben gesagt, was will dieser schräge Typ mit seinen radikalen Forderungen. Das gibt's immer, aber es gab auch Leute, die haben kapiert. Johannes sagt eigentlich nichts Neues. Er sagt das, was Jesaja vor 700 Jahren gesagt hat, was Jeremia gesagt hat, was all die Leute gesagt haben, denen wir eigentlich von unserer Tradition her vertrauten. Und dann, das ist hochspannend, dann ruft Johannes die Leute dazu auf, sich einem Ritual zu unterziehen. Stutzen wir erstmal, daher kommt ja auch sein Name, Johannes der Täufer. Und das, was Johannes dort macht, das darf nicht verwechselt werden mit der christlichen Taufe. Die ist nochmal anders bestimmt, sondern das war ein Ritual dort in der Wüste, mit dem Johannes seine Predigt illustriert hat. Die Leute wurden untergetaucht. So. Und die Message, die Botschaft darin war, ihr müsst gewaschen werden. Und zwar innerlich. Eure Schuld gegen Gott, die klebt wie Schmutz an eurem Herzen. Euer ungeklärtes Verhältnis zu eurem Schöpfer, das ist kein Kavaliersdelikt, sondern es macht euch dreckig in eurem Innersten. Es beschmutzt euch, es beschädigt euch, es trennt euch von Gott. Und deswegen müsst ihr gewaschen werden. Das war das Bild, das war die Botschaft. Und deswegen die Taufe. Wasser gab es ja genug am Jordan, also rein in die Brühe und untergetaucht. Und Sie merken, auch dieses Zeichen war provokativ, pur. Provokation pur, gerade für einen Juden. Warum? Dazu müssen Sie folgenden Hintergrund kennen. Die Juden kannten das eigentlich nur von Heiden. Wenn einer zum Judentum übertrat, also wenn ein Heide, ein Jude wurde, wenn er sagte, ich will auch zu denen gehören, die sich an die Tora halten, an das Alte Testament, dann unterzog er sich einmalig einer sogenannten Proselytentaufe. Das war eine Eintrittstaufe gewissermaßen. Und diese Taufe, die markierte den Wendepunkt. Damit demonstrierte dieser Täufling, dass er sagte, in meinem alten Leben war ich auf dem falschen Weg und gehörte nicht zu Gott, aber von jetzt an will ich auch mit Gott leben, deswegen trete ich gewissermaßen dem offiziellen Gottesvolk bei. Das ist mein Schritt. Und für Heiden war das aus Sicht der Juden auch okay. Klar, die sollten sich mal untertauchen. Und jetzt verstehen Sie, was Johannes fordert. Er fordert seine größtenteils jüdischen Zuhörer dazu auf, sich taufen zu lassen. Also das zu machen, was eigentlich nur für Heiden galt. Und wer sich auf dieses Ritual einließ, der gab damit zu, bisher gehörte ich nicht wirklich zu Gott. obwohl ich traditioneller Jude war. Bisher bin ich ihm nicht wirklich nachgefolgt. Ich bin nicht durch meine Geburt schon auf der richtigen Seite, sondern ich will ihm jetzt persönlich glauben. Das war eigentlich das Eingeständnis. Ich bin vor Gott nicht besser als ein Heide. Und deswegen will ich jetzt auch zu ihm kommen. Das war das Eingeständnis, das jemand öffentlich mit der Taufe markierte. Das heißt, wer das mit der Johannestaufe ernst meinte, der demonstrierte, auch in meinem Leben gibt es ein Vorher und ein Nachher. Auch in meinem Leben gibt es Früher und Jetzt. Und das ist jetzt Bekehrung. Ich will mich von jetzt an auf den Messias verlassen, den Johannes ankündigt. Der kommt, um unsere Schuld wegzunehmen. Der kommt, um unser altes Leben uns zu vergeben. Der kommt, um uns die Tür zu Gott selbst und zum Himmel für ewig aufzumachen. Und viele damals verlassen sich auf dieses Versprechen. Sie lassen sich drauf ein. Und es wurden von ihm, also Johannes im Jordan, viele getauft, die ihre Sünden bekannten, steht hier allerdings. Und das wissen Sie, jedes Ritual birgt eine gewisse Gefahr in sich. Dass man sich nämlich auf den äußeren Vollzug des Rituals verlässt. Dass man die Wirklichkeit mit dem Zeichen verwechselt. Sie verstehen, dass jemand sagt, ja, ich habe mich ja taufen lassen, also bin ich in meinem Herzen umgekehrt. Jedes Ritual trägt in sich die Gefahr, dass es Mitläufer provoziert. Dass Leute aus irgendwelchen Gründen an diesem Ritual beteiligt werden und trotzdem die Wirklichkeit ihres Herzens, also ihre persönliche Überzeugung, ihre innere Einstellung, dem nicht entspricht. Und in der Bibel steht ganz klar, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Und wenn man die Evangelien dann weiterliest, und das empfehle ich Ihnen sehr, lesen Sie mal weiter, wie es bei Matthäus oder Markus weitergegangen ist, dann wird deutlich, dass viele dieser Leute, die sich hier taufen ließen, nicht alle, aber viele, in ihr altes Leben später zurückgegangen sind. Man fragt sich, warum? Vielleicht haben sie sich zunächst von dieser gewissen Euphorie anstecken lassen, weil ja da richtig eine Bewegung entstand. Und wissen Sie, was noch auffällig ist? Hier in dieser Startphase machen sogar zahlreiche Vertreter der etablierten jüdischen Religionsführer mit. Und das ist schon erstaunlich. Und das merkt natürlich auch Johannes, der kannte ja seine Pappenheimer. Da steht, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern, also das waren die führenden Religionsparteien der etablierten in Israel dort, als sie zu seiner Taufe kommen, da sprach er zu ihnen, tja, und jetzt kommt wieder die Provokation durch, ne? Das hören Sie. Schlangenbrut! Stellen Sie vor, das würde heute jemand sagen. Stellen Sie vor, da würde ein Bischof sitzen und ein Prediger würde ihm sagen, du Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Und Sie werden das später sehen, die Pharisäer und die Sadduzäer, die haben ja Jesus dann wenige Wochen später bis aufs Blut bekämpft. Die Pharisäer, die haben das ja gerade abgelehnt, sich in die Reihe der Sünder zu stellen. Die haben gesagt, wir sind doch bitteschön nicht so primitive Sünder wie andere. Die haben das überhaupt nicht mitgetragen mehr. Und natürlich fragt man sich, warum machen die hier mit? Das kann man nicht wissen, wir gucken ja nicht in ihr Herz. Ob einige vielleicht einfach mitgemacht haben, um das Vertrauen der Volksmenge nicht zu verlieren, ja, auf diesen fahrenden Zug aufgesprungen, wer jetzt nicht dabei ist, der macht sich verdächtig, der zieht sich den Zorn des Volkes zu, wir wissen es nicht. Ob einige vielleicht kurzfristig in ihrem Herzen angerührt waren, das kann ja auch sein. Jedenfalls lässt sich Johannes von denen nicht einwickeln, weil er wahrscheinlich befürchtet, dass ihre Taufe eher aus taktischen Gründen erfolgt. Und deswegen redet er noch einmal Klartext. Ne? Sie haben das gehört, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch denn hier weisgemacht, ihr würdet dem zukünftigen Zorn Gottes entkommen, seinem gerechten Gericht, wenn ihr so weiterlebt wie bisher? Schlangenbrut, das Wort, was er da benutzt, ist das Wort Viper. Die Viper war eine Wüstenschlange, die man ganz leicht übersehen konnte, weil sie so klein war, aber giftig. Und die Viper war tückisch, weil man ihre Gefahr nicht gleich erkannte. Und möglicherweise schwingt das hier auch mit. Möglicherweise will Johannes sagen, Leute, ihr seid gefährlich letztlich für das Volk. Ihr werdet sie von Jesus abzubringen versuchen. Und Leute, wenn ihr nicht von Herzen dabei seid, dann bringt euch das Ritual überhaupt nichts. Wenn ihr nicht von Herzen dabei seid, dann bringt euch auch eine christliche Taufe überhaupt nichts. Wenn ihr nicht von Herzen dabei seid, dann bringt euch eine Kirchenmitgliedschaft oder Gemeindemitgliedschaft überhaupt nichts. Dann nützt alle Ritualpartizipation, alles Mitmachen nichts. Dann hilft uns der Gottesdienstbesuch nichts. Dann nützt uns das Abendmahl nichts. Dann nützt uns die Mappe mit den Spendenbescheinigungen nichts. Alles nur Äußerliche ist keine Versicherung gegen Gottes gerechtes Gericht. Das sagt Johannes den Leuten hier. Er sagt sehr klar, er sagt, ihr werdet dem Zorn Gottes, also dass der heilige Gott Schuld, weil er heilig ist, richten muss. Ihr werdet aus der Nummer nicht rauskommen. Ihr werdet euch dem nicht entziehen können, dadurch, dass ihr jetzt mal hier im Jordan mitmacht und hinterher so weiterlebt, wie er vorher gelebt hat. Das ist die Botschaft von Johannes. Er sagt, auch die frommste Tradition bringt euch nichts, wenn ihr nicht persönlich glaubt. Das ist in Vers 9 auch. Ne? Er sagt, denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Jeder Jude berief sich gern auf Abraham, den Stammvater. Der war fromm gewesen. Ich bin ein Nachkomme Abrahams. Ich hatte eine fromme Großmutter, die hat jeden Tag in der Bibel gelesen und die hat die ganzen Sprüche noch gekannt und ich weiß, die hat für mich gebetet. Ich hatte eine fromme Großmutter und wenn ich jemals ein schlechtes Gewissen kriege, denke ich an meine Großmutter. Und Johannes sagt, Leute, es bringt euch nichts. Es ist schön, wenn die für euch gebetet hat. Und vielleicht wirkt sich das Gebet deiner Großmutter ja darin aus, dass du jetzt an den Jordan gekommen bist und wach wirst in deinem Gewissen. Dann hätte sich das Gebet der Großmutter gewissermaßen schon ausgewirkt. Aber Johannes belässt es nicht bei der Warnung. Und das ist so gut. Sondern er gibt den religiösen Funktionären einen konstruktiven Hinweis zur Selbstüberprüfung. Woran kann man erkennen, dass eine Bekehrung echt ist? Woran kann ich sehen, dass mein Leben wirklich an Gott festgemacht wurde? Woran kann man vielleicht einen Hinweis erhalten, dass jemand im Sinne der Bibel gläubig geworden ist? Er gibt ihnen das also mit in Vers 8. Er sagt den Pharisäern, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Das heißt, wenn jemand wirklich bekehrt ist, dann wird sich das irgendwie in seinem praktischen Leben zeigen. Er wird nicht perfekt werden. Er wird kein Musterknabe werden, aber es wird angemessene Früchte geben, wenn einer mit Gott lebt. Das kann gar nicht ausbleiben. Und bitte sehen Sie das sehr deutlich. Johannes unterscheidet klar zwischen Wurzel und Frucht. Und Wurzel und Frucht sind nicht austauschbar. Die Wurzel ist die Bekehrung. Ein Kind Gottes, ein Christ, einer, der gerettet wird, einer, der Vergebung seiner Sünde bekommt, werde ich nur durch Bekehrung, sagt Johannes. Und es wird dann später noch deutlicher werden, dadurch, dass ich an Jesus persönlich glaube. Dadurch, dass ich es zugebe, dass ich zu den Leuten gehöre, über die Johannes hier redet, die Vergebung für ihre Schuld brauchen, weil sie nicht Gott als Mitte und Zentrum ihres Lebens haben in ihrem Alltag. Die viel mit Unglauben am Hut haben und die deswegen Vergebung brauchen, die in ihrem Herzen erneuert werden müssen und die sich allein darauf verlassen, dass der Sohn Gottes, der dann an Weihnachten gekommen ist, am Kreuz für uns starb, um die Strafe zu tragen, die wir eigentlich verdient gehabt hätten für unsere Schuld und das dann nachgewiesenermaßen beglaubigt hat durch seine reale Auferstehung. Also Christ werde ich nur durch Bekehrung, Christ werde ich nicht durch gute Taten, Christ werde ich nicht durch die Teilnahme an einem Ritual. So, aber nachdem ich Christ geworden bin, sagt Johannes, nachdem ich Christ geworden bin, zu Jesus umgekehrt bin, wird er in meinem Leben dann auch Früchte, nennt Johannes das, wachsen lassen. Aus der Wurzel kommen Früchte. Und Früchte bedeutet nicht, dass ich ein sündloses Leben führe. Dann wäre keiner von uns Christ. Aber Früchte bedeutet, es gibt eine echte Veränderung. Die Richtung meines Lebens ändert sich. Die Prioritäten meines Lebens ändert sich. Ich will jetzt diesem Gott, der mich gerettet hat und der gesagt hat, du gehörst jetzt in meine Familie und ich werde dich nie mehr loslassen und meine Hand nie mehr von dir wegziehen. Ich möchte diesem Gott dann auch gefallen. Ich will ihm dienen. Und wenn man sieht, wie es mit den meisten Pharisäern weiterging, dann ist deutlich, diese Früchte waren nicht da. Sondern im Gegenteil, sie haben Jesus bekämpft. Aber es gab auch Pharisäer, da konnte man diese Früchte später sehen. Und ich denke besonders an einen der Promis unter den Pharisäern, an Nikodemus. Nikodemus, der offensichtlich durch ein Nachtgespräch, das er mit Jesus hatte, können Sie in Johannes 3 nachlesen, zu ihm fand. Und eine Frucht von Nikodemus lesen wir schon in den Evangelien, nämlich als Jesus als ein verfemter Gotteslästerer am Kreuz hingerichtet worden war, gehörte Nikodemus zu den Ersten, die es wagten, nach seinem Leichnam zu suchen, um eine ordnungsgemäße Salbung dieses Leichnams vorzunehmen. Das war ein hammermäßiger Mutbeweis von Nikodemus. Und das war eine erste Frucht, das zeigte, was sich in seinem Leben schon geändert hatte durch die Begegnung mit Jesus. Früchte der Buße. Und wenn ein Ehemann sich bekehrt, dann kann er nicht einfach so weiterleben, wenn er vorher seine Frau vielleicht geschlagen hat oder untreu war oder immer auf ihr rumgehackt hat, dann wird er nicht so weiterleben können. Der wird nicht von heute auf morgen ein perfekter Ehemann sein, aber er wird sich bemühen zu sagen, Mensch, Jesus will nicht, dass ich so mit meiner Frau umgehe. Ich habe als Ehemann, der Christ ist, der bekehrt ist, eine Aufgabe, eine Verantwortung vor Gott. Oder wenn ich an den Studenten aus Süddeutschland denke, von dem ich kürzlich erzählt hatte, der sich bekehrt hatte und der dann für seine Eltern plötzlich zu einem Rätsel wurde, weil sich seine ganzen Maßstäbe änderten und die dachten erst, wo ist der reingeraten, ja? Weil der plötzlich anfing, für die praktischen Lebensentscheidungen nach dem Willen zu fragen, den Gott in der Bibel zeigt. Weil der plötzlich auch eine Offenheit und Zugewandtheit und Rücksichtnahme Menschen gegenüber zeigte, die sie in dieser Weise so vorher nicht bei ihm gekannt hatten. Und sie fragten sich, hey, was ist mit dir los? Oder denken wir an den Zachäus, von dem das Lukas-Evangelium berichtet. Als der sich bekehrt hatte, war diese Frucht, dass ihm plötzlich klar wurde, ich habe Massen von Leuten übers Ohr gehauen. Und der dann versuchte, die Opfer seiner früheren Gier so zu unterstützen, dass sie einiges von dem wenigstens ausgeglichen bekommen haben, was er bei ihnen gestohlen und kaputt gemacht hatte. Also das ist es, Früchte der Veränderung. Aber die Wurzel ist die Bekehrung. Und Johannes macht uns deutlich, Faszination, wenn sie nur an der Oberfläche bleibt, nur eine kurze Aufwallung der Gefühle, bringt überhaupt nichts. Und wenn wir das jetzt auf Weihnachten anwenden, kann man sagen, wenn dir Heiligabend mal ein wohliger Schauer über den Rücken läuft, weil die Kerzen brennen und die Glocken läuten, und im Hintergrund stille Nacht im Internet läuft, dann kannst du dir allein dafür nichts kaufen. Denn der Morgen danach wird alles wieder wegwischen. Das wird alles sein wie vorher. Aber echte Faszination, die wirklich etwas verändert in deinem Leben, die hängt davon ab, dass du den persönlich kennenlernst, wegen dem Weihnachten gefeiert wird. Und darauf läuft die ganze Predigt von Johannes zu. Und damit kommen wir zum Schluss dieses Textes. Er sagt, ich bin nicht die Endstation. Ich bin nicht die Endstation, ich habe nicht das letzte Wort. Leute, die entscheidende Hilfe bekommt ihr nicht von mir, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, man könnte auch sagen, ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, also Jesus, der ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und das ist unser letztes Stichwort, Provokation, Reaktion. Und drittens, Faszination hängt an einer einzigen Person. Faszination entsteht durch Provokation, Faszination bewirkt Reaktion. Aber Faszination hängt letztlich an einer einzigen Person. Und Johannes sagt, diese Person hat unendlich viel mehr Macht als ich. Diese Person, die kann euch ganz was anderes geben als ich. Es reicht nicht, dass du zu Johannes, dem Täufer, kommst. Es reicht nicht, dass du irgendeinen Prediger hörst, sondern du musst zu Jesus kommen. Und Johannes macht deutlich, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ich kann predigen, ich kann dieses Ritual mit dem Wasser machen, aber gegen Jesus bin ich nur ein kleines Licht. Und dann erklärt Johannes nochmal, was die beiden unterscheidet. Er sagt, Jesus ist stärker als ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe zu tragen. Eigentlich steht da wörtlich, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Da müssen Sie sich so einen alten Schuh vorstellen. Also damals waren die natürlich neu, mit dem die Leute in der Regel durch die Gegend wanderten, mit einem einzigen Riemen oft am Fuß festgebunden. Schon das Schuhriemenlösen selbst war eine unglaublich niedrige Arbeit. Das mutete man in Israel keinem hebräischen Sklaven zu. Das durften nur die heidnischen Sklaven machen. Es gibt hebräische Quellen, die sagen, dass so ein hebräischer Sklave darf nicht die Füße seines Meisters waschen und darf ihm nicht die Schuhe anziehen. Sagen hebräische Quellen, das durften nur heidnische Sklaven. Und Johannes sagt, ich darf ihm nicht mal den Schuhriemen lösen, nicht mal das. Schon dieser krass niedrige Dienst wäre noch zu ehrenvoll, als dass ich ihn angemessen für Jesus tun könnte. Das sagt er hier. Der Typ war wirklich radikal. Das heißt, im Vergleich zu Jesus, im Vergleich zu seiner Herrlichkeit, im Vergleich zu seiner Hoheit, im Vergleich zu seiner Macht, im Vergleich zu seiner Ehre, im Vergleich zu seiner Würde, bin ich, Johannes, der Täufer, ich hier, dieser angeblich große Prophet, weniger als ein heidnischer Sklave. Und da sehen Sie, wie hoch, wie groß Jesus ist, in den Augen auch von Johannes. Warum ist das so? Weil er sagt, Jesus kann euch all das geben, was ich euch nicht geben kann. Ich habe euch mit Wasser getauft, ich konnte dieses äußere Ritual an euch vollziehen, ich kann nicht eure Herzen ändern. Aber Jesus sagt, er kann euch mit dem Heiligen Geist taufen, das heißt, er kann euer Herz verändern. Er kann euch in eine persönliche Beziehung zu Gott hineinziehen. Er kann durch diesen Heiligen Geist in euer Leben hineinkommen. Er kann euch eine echte Veränderung schenken. Er will euch in Gottes Familie reinholen. Er will euch eure Schuld vergeben. Das kann nur Jesus. Das kann nicht ich. Und deswegen müsst ihr zu Jesus kommen. Das hat er dann auch seinen eigenen Leuten gesagt. Die fanden das eigentlich erstmal gar nicht schön, seine Jünger, dass Jesus allmählich berühmter wurde als Johannes. Und er hat gesagt, Leute, Jesus, ihr müsst zu Jesus kommen. Und er hat dann diesen prägnanten Spruch geprägt. Jesus muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Hängt euch an ihn. Und zuletzt in dieser erleichternden Nachricht, dass Jesus uns wirklich in Gottes Familie bringt, dass er unsere Herzen verändern kann, dass er das wirklich in den Griff kriegt, was wir nicht in den Griff kriegen können in unserem Leben. In dieser erleichternden Nachricht steckt zuletzt eine unheimlich ernste Nachricht. Denn Jesus gegenüber, das macht Johannes am Ende deutlich, gibt es nur ein klares Entweder-Oder. Das geht schon in Vers 10 los. Er sagt, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Das heißt, Gottes Gericht kommt. Jeder muss sich diesem Gericht stellen. Über jeden wird Gott ein letztes, entscheidendes Wort sagen, das darüber entscheidet, wo er seine Ewigkeit verbringt. Und jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das heißt, der wird in Gottes Gericht kommen. An anderen Stellen hat Jesus das Hölle genannt. Und entweder ist Jesus also dein Retter oder dein Richter, heißt das. Und dann Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Feuertaufe ist wieder ein Bild für das Gericht Gottes. Das heißt, entweder wird Jesus euch mit dem Heiligen Geist taufen oder er wird euch mit Feuer taufen. Entweder wird er der sein, der sagt, dein Leben ist gerettet, du kannst dich darauf verlassen, dass deine Schuld vergeben ist, dir kann nichts mehr passieren. Du gehörst zu dem allmächtigen Gott, der dich geschaffen hat und er wird dich nie mehr loslassen. Oder er wird euch mit Feuer taufen. Er wird sagen, ich habe euch alles angeboten, ich habe euch alles schenken wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann diese letzte Gegenüberstellung in Vers 12. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also entweder wird er euch als Weizen in seine Scheune sammeln oder er wird euch als Spreu in das Feuer des Gerichtes schicken. Das ist noch ein letztes krasses Bild, was Johannes verwendet. Er lässt wirklich nichts aus. Dieses Bild von der Worfgabel. Das war eine Worfschaufel eigentlich, ein Gerät aus der Landwirtschaft. So müssen Sie sich das vorstellen. Und diese Worfgabel wurde benutzt, wenn man nach dem Dreschen die überflüssige Spreu und das Stroh vom Weizen trennen musste. Ich habe mir das natürlich angelesen, da ich kein Landwirtschaftsexperte bin. Aber dabei wirft der Bauer auf dem Tennenplatz das ausgemahlene Getreide mit der Worfschaufel in die Luft. Und die leichte Spreu wird vom Wind weggeweht. Das überflüssige Stroh landet ebenfalls an der Seite. Aber der echte Weizen kommt fast an derselben Stelle wieder herunter, wo der Worfelnde steht. Es gibt also diesen Unterscheidungsprozess. Entweder als Weizen in die Scheune oder als Spreu ins Feuer. Und seht hin, sagt Johannes, so wird es Jesus mit unserem Leben machen. Er ist der, der diese Worfschaufel in der Hand hat. Und die Scheune ist das Bild, ist die Metapher für den Himmel. Und das unauslöschliche Feuer ist die Metapher für die Hölle. Und ob wir Weizen sind oder Spreu, ob wir in der Scheune landen oder im Feuer, sagt Johannes, das hängt davon ab, ob ihr zu Jesus findet. Ob ihr bereit seid zuzugeben, dass ihr den Messias braucht, dass ihr seine Vergebung braucht. Und ob ihr bereit seid zuzugeben, ja, bisher, allmächtiger Gott, warst du nicht die Mitte meines Lebens. Bisher habe ich mein eigenes Ding gemacht, mehr oder weniger fromm, mehr oder weniger heidnisch, ganz egal. Aber ich habe verstanden Und ich beuge mich unter das, was du mir durch Johannes, diesen Täufer, da sagst. Bitte, bitte rette mich und vergib mir. Und damit hält Johannes uns nochmal den ganzen Ernst dieser Frage vor Augen, die wir uns natürlich auch persönlich stellen müssen. Gehöre ich zum Weizen oder gehöre ich zur Spreu? Es hängt alles an dieser einen Person. Wie es um mein persönliches Verhältnis zu Jesus bestellt ist, daran hängt alles. Und daran, liebe Gemeinde, hängt die ganze Faszination von Weihnachten. An dieser Person, dass ich ihn habe. Und wenn Sie so wollen, dass er mich hat. Daran hängt die ganze Faszination, dass ich darüber staunen kann, dass der übermächtige Gott so nah an uns herangekommen ist. Dass wir mit ihm sprechen dürfen, dass wir beten dürfen. Dass ich Zugang zu ihm haben darf, ohne dass ich irgendetwas dafür geben oder zahlen müsste, außer mich selbst. Und das ist die Faszination von Weihnachten, dass er bei mir ist, mitten in meinem Alltag, dass er jetzt da ist, mitten in meinen Sorgen, mitten in der U-Bahn-Station am Montagmorgen. Sie erinnern sich an das Violinkonzert auf der 3-Millionen-Geige. Plötzlich stand er da, Joshua Bell, mit seiner ganzen Genialität, und spielte Bach, alles kostenfrei, eigentlich unbezahlbar. Wenn die nur gemerkt hätten, wer da spielt. Eigentlich hätten sie alle stehen bleiben müssen. Eigentlich hätten sie alle lauschen müssen, innehalten müssen, die Gelegenheit beim Schopf packen. Wie wird es an diesem Weihnachten sein, wenn die es nur gemerkt hätten? Wenn du nur wüsstest, wer das ist, der mit dir spricht? Das waren Jesu Worte zu dieser gescheiterten Frau, die er einmal an diesem Brunnen von Samaria traf, wohin sie immer zum Wasserschöpfen kam, jeden Tag die gleiche Plackerei. Und sie begegnet Jesus völlig ahnungslos. Wenn du nur wüsstest, wer da ist, der mit dir spricht. Sie hat ein kaputtes Leben hinter sich. Viele Männergeschichten, war immer wieder verlassen worden. Sie hat ein wundes, ein kaputtes, ein schuldbeladenes Herz. Und Zukunft war für diese Frau nur ein Fremdwort. Und Jesus redet sie an und sagt, wenn du nur wüsstest, wer das ist, der zu dir spricht, du würdest ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und damit meinte Jesus, wenn du ihn bitten würdest, wenn du mich bitten würdest, ich würde dir Vergebung deiner Schuld schenken. Ich würde dir ein neues Leben geben, ewiges Leben. Ich würde dir endlich Geborgenheit geben, schon jetzt. Und alles könnte wieder gut werden, du würdest Frieden mit Gott haben. Wenn du nur wüsstest, wer das ist, der zu dir spricht, du würdest stehen bleiben, du würdest zuhören, du würdest dich noch heute zu ihm bekehren. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass nicht Johannes der Täufer unser entscheidender Ansprechpartner ist, sondern du selbst. Und dass du heute zu uns nicht weniger deutlich redest, wie du damals zu den Leuten gesprochen hast. Danke, dass wir in den Evangelien dich wirklich finden und dass dein Versprechen steht, dass wer zu dir kommt und wer um deine Hilfe bittet, dass du den nicht wieder wegschickst. Herr, darauf wollen wir uns verlassen. Und gib doch all denen, die diesen Schritt zu dir hin bisher noch nicht gegangen sind in ihrem Leben, schenk ihnen den Mut, dir wirklich zu vertrauen und alle Hilfe und Rettung von dir zu erwarten. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.